Der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.
Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, bei einem Podcast, der einem der berühmtesten Sänger des 20. Jahrhunderts gewidmet ist. Einem Mann aus Deutschland, geboren im Mai 1925, der unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg seine Karriere begonnen hat und der wahrscheinlich mehr Schallplatten aufgenommen hat als alle anderen Vertreter seiner Zunft in Oper und Konzertsaal. Dietrich Fischer-Dieskau.
Das uralt alte Schlummerlied, sie achtet nicht, sie ist es müd, ihr klingt des Himmels blaue Süße noch, der flüchtigen Stunde. Doch immer behalten die Quelle das Wort, es singen die Wasser im Schlafe noch fort vom Tage.
Hugo Wolf, Um Mitternacht aus den Mörike-Liedern, eines der schönsten Lieder, die ich kenne. Eine schöne, schön timbrierte, lyrische Stimme, ruhig geführt, dabei extrem wortdeutlich. Dietrich Fischer-Dieskau, begleitet von Daniel Barenboim. In solchen Momenten versteht man, warum dieser Künstler zum Inbegriff des Liedsängers wurde, ja, werden musste. Dietrich Fischer-Dieskau, geboren am 25. Mai 1925, Er wurde nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs rasch ziemlich berühmt. Auch weil er zu jenen deutschen Interpreten gezählt hat, denen der englische Schallplattenproduzent Walter Legge durch unzählige Aufnahmen internationales Flair verschafft hat. Legge war der Chef von His Master's Voice, bei uns als EMI oder EMI bekannt. Seine Frau, die war die Sopranistin Elisabeth Schwarzkopf. Und Seite an Seite, Schwarzkopf und Fischer-Dieskau, haben die beiden, wo es ging, auch im Doppelpack sehr, sehr viele Einspielungen gemacht. Zum Beispiel auch als Interpreten des spanischen Liederbuchs von Hugo Wolf, wo es ja manchmal so ein bisschen dialogisch zugeht. Am Beginn des internationalen Ruhms von Fischer-Dieskau, da stand aber ein Auftritt bei den Salzburger Festspielen am 19. August 1951. Die Wiener Philharmoniker haben musiziert, Wilhelm Furtwängler hat dirigiert. Und da hat man sich so kurz nach dem Krieg wieder des Komponisten Gustav Mahler besonnen, den man ja die 1000 Hitlerjahre zuvor nicht aufgeführt hatte. Nach Mendelssohns Hebriden-Ouvertüre übrigens gab man die Lieder eines fahrenden Gesellen.
Ging heut Morgen übers Feld, Zauber auf den Gräsern hin, sprach zu mir der lustige Fink ein Ugelt. Guten Morgen, ein Geld, du führt nicht eine schöne Welt, schöne Welt. Singt, singt, schön und flink, wie mir doch die Welt gefällt. Auch die Glocken am Feld hat mir lustig guter Ding mit den Glöckchen klinge, kling, klinge, kling. Ihren Morgen groß geschält, führt nicht eine schöne Welt, schöne.
Das war sie also, die neue Stimme. Wie gesagt, immer darum bemüht, auch dem Text der jeweiligen Lieder zu seinem Recht zu verhelfen. Diese Kombination aus extremer poetischer Texttreue und hoher Musikalität, die war ziemlich singulär und das hat man bald in aller Welt gespürt und Fischer Dieskau zu einem geradezu ikonischen Ruf verholfen. Mahler, Schubert, Richard Strauss, Schumann, Brahms, die großen Liedmeister, die waren sozusagen die Haus- und Hofkomponisten für Fischer Dieskau. Schon in seinen 30ern ist er daran gegangen, ganze Liededitionen für Schallplatte einzuspielen. Unter anderem war, nicht zuletzt dank Walter Legges Fürsprache, ein entschiedener Kämpfer für das Schaffen von Hugo Wolf, der es ja bis heute eigentlich nicht zu wirklicher Popularität gebracht hat. Fischer Dieskau hat zweimal sozusagen den ganzen Hugo Wolf dokumentiert, also eigentlich alle Wolf-Lieder, die einem männlichen Interpreten sinnvoll zugeordnet werden können. Aber er hat auch andere Raritäten vom Barock bis zur neuen Musik gepflegt und gefördert. Ob Johann Philipp Krieger, Karl Löwe oder Max Reger und natürlich nicht nur das deutsche Repertoire, sondern auch das italienische, vor allem das französische oder das russische. Wo Lied drauf stand, da war in 50% der Fälle Fischer Dieskau drin. Und von den bedeutenden Liedern, nicht nur deutscher Provenienz zwischen Beethoven, Schubert und Alban Berg, da hat Fischer Dieskau alles, was für einen Mann singbar scheint, mindestens einmal aufgenommen. Zyklen wie Schuberts Winterreise wohl 7 oder 8 Mal allein im Plattenstudio. Von den vielen Live-Mitschnitten will ich gar nicht reden. Was das Schallplattenerbe angeht, da war Fischer Dieskau jedenfalls der produktivste, der fleißigste Sänger aller Zeiten. Sämtliche Schubert-Lieder mit Gerald Moore hat er in 2 dicken Kassetten bei der Deutschen Grammophon herausgebracht. Eine dritte hat er noch die Zyklen nachgereicht. Eines der singulären Projekte in der Aufnahmegeschichte. Viele einzelne Schubert-Lieder gibt es von Fischer Dieskau aber gesungen, begleitet von unterschiedlichsten Pianisten, von Hertha Klust über den großen Gerald Moore bis hin zu bedeutenden Solopianisten seiner Ära in zahlreichen Ausfertigungen, man möchte sogar sagen in Dutzenden Ausführungen im Falle der prominentesten Titel, nicht nur aus dem Deutschverzeichnis.
Mein Vater, und hör es
mir leise verspricht. Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind, in dürren Blättern säuselt der Wind. Willst, feiner Knabe, du mit mir gehen? Meine Töchter sollen dich warten schön. Meine Töchter führen den nächtlichen Rhein und wiegen und tanzen und singen dich ein. Sie wiegen und tanzen und singen dich ein. Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort, der Königstöchter am düster. Mein Sohn, ich seh es genau, es scheinen die alten Weiden so grau. Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt, und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt. Mein Vater, mein Vater, jetzt fass dir mich an, Herr König hat mir ein Leid getan. Dem Vater grauset's, er reitet geschwind, er hält in Armen das ächzende Kind. Erreicht den Hof mit Weh und Not, in seinen Armen das Kind war tot.
Singen aus dem Wort geboren. Immer dann, wenn es an die Grenzen gegangen ist, an die Grenzen der stimmlichen Möglichkeiten, dann war bei Fischer-Dieskau wahrscheinlich mehr Wort als Ton, möchte man sagen. Er ist oft kritisiert worden, wenn er bei Stücken, die zu dramatisch für sein im Grunde doch lyrisches Timbre gewesen sind, ans Phrasieren ging. Abschätzig haben manche Musikfreunde sogar von Gebell gesprochen. Dem hedonistischen Wiener Opernpublikum war Fischer-Dieskaus Gesang schlicht und einfach zu wenig schön. Jedenfalls zu wenig auf den schönen Klang fokussiert, den er in seiner Hochzeit natürlich auch beherrscht hat. Im Zweifelsfall opfert man in Wien ja gern die Bedeutung einer musikalischen Phrase der puren Tonschönheit. Es waren denn auch nur wenige Gastspiele, die der Opernsänger Fischer-Dieskau an der Staatsoper absolviert hat. Karl Böhm hat ihn engagiert und ein paar wenige Aufführungen gab es und dann zwei Premieren. Eugen Onegin von Tschaikowski, noch in deutscher Sprache, versteht sich. Da kam es gerade mal zu 4 Aufführungen und sehr reservierten Publikumsreaktionen und Kritiken. Und dann bei der spektakulären Landnahme von Leonard Bernstein nach Herbert von Karajans Abgang aus Wien, da war Fischer-Dieskau mit von der Partie, Falstaff von Giuseppe Verdi. 6 Aufführungen hat Bernstein damals an der Staatsoper dirigiert, umjubelt vom Publikum, und Fischer-Dieskau war der Titelheld, und das hat man schon etwas skeptisch beäugt und gehört. Immerhin ist damals eine Schallplattenaufnahme gemacht worden, aber Fischer-Dieskau hat kurz nach Bernsteins Abgang, dem ja dann noch andere Staatsopernproduktionen des Dirigenten gefolgt sind, dem Haus am Ring für immer Adieu gesagt. In Österreich war Salzburg das Festspielhaus oder die Festspielhäuser die künstlerische Heimat dieses Sängers. Und eine Zeit lang hat er auch zum engeren Kreis um Herbert von Karajan gehört. Das war die Zeit, nachdem Karajan aus Wien bereits abgegangen war. Und bei den Osterfestspielen, da hat Fischer-Dieskau für Karajan einmal sogar den Wotan im Ring gesungen. Genau, im Rheingold. Die anderen beiden Wotan- und Wandererpartien hat er live nie angerührt. Aber Karajan war immer gut für solche Experimente, aber es ist bei diesem Experiment geblieben und Fischer Dieskau war auch aus der Karajan-Welt bald verabschiedet worden. Oper hat er in Salzburg allerdings weiterhin gesungen, nicht sehr oft, aber doch, vor allem aber, war er ein Fixstarter für Liederabende, allsommerlich in den Festspielhäusern und im Mozarteum. Und nach dem Ende der Kooperation mit Gerald Moore hat Fischer Dieskau konsequent auch und auch im Plattenstudio mit bedeutenden Pianisten gearbeitet. Viele Aufnahmen sind mit Jörg Demus entstanden, manches später auch mit Alfred Brendel und nicht zuletzt Sviatoslav Richter, der vielgerühmte und vielgesuchte, wurde für diesen Bariton auch zum Liedbegleiter. Franz Schubert auf der Donau nach einem Text von Johann Baptist Meyerhofer. Dietrich Fischer-Dieskau am Klavier Sviatoslav Richter. Die Operndomäne blieb Berlin und München. Auch Ausflüge in Regionen, die seiner Stimme wirklich nicht zugänglich waren, die hat er in diesen beiden Häusern an der Deutschen Oper Berlin und im Nationaltheater in München unternehmen können. Heftig umstritten, auch in den Fischer-Dieskau-Hochburgen, aber immerhin, der Schallplattenaufnahme der Meistersinger von Nürnberg, von Richard Wagner zum Beispiel, die unter der Leitung von Eugen Jochum entstanden ist, und die problematisch ist auch, weil Placido Domingo den Walter von Stolzing zwar wunderschön, aber weiß Gott nicht immer im Vollbesitz des Wortverständnisses gesungen hat. Dieser Meistersinger-Aufnahme folgten tatsächlich auch Live-Aufführungen mit Dietrich Fischer-Dieskau in der Partie des Hans Sachs. natürlich ohne Domingo dann in München, in der Bayerischen Staatsoper. Ich war damals dabei, ich kann mich gut erinnern, auch an die erregten Diskussionen in den Foyers, weil Wolfgang Sawallisch, der bayerische Chefdirigent, damals Fischer Disco als den besten Sachs, den ich je erlebt habe, bezeichnet hat. Das durfte man dem bayerischen Publikum so nicht sagen, da gab es ganz andere Vorlieben, aber natürlich hatte vieles Methode, was Fischer Disco getan hat, auch als Sachs. Natürlich drohte ihm im Finale bei den beiden Monologen des Hans Sachs auf der Festwiese die Luft auszugehen. Aber in diesen Meistersingen, da geht es ja recht eigentlich ums Liedersingen. Und da war Fischer Disco natürlich der richtige Mann. Die geistige Durchdringung einiger der innigsten Momente dieses Werks, etwa des Fliedermonologs, die wurden dann doch zum anrührenden Ereignis.
Da passen
Fliedermonolog aus den Meistersingern, dirigiert von Eugen Jochum. Es gab auch Ausflüge von Fischer-Dieskau ins italienische Fach, auch da zum Teil heftig diskutiert. Fischer-Dieskau war und blieb der deutsche Liederpapst, und wenn er den Rigoletto gesungen hat oder den Vater Germain in der Traviata, da haben manche Verdi-Spezialisten skeptisch reagiert. Und erst recht, wenn der Sänger seine Stimme im veristischen Repertoire, etwa bei Puccini, doch stark überstrapazieren musste. Als Scarpia in Puccinis Tosca hört man dann doch in der Auseinandersetzung mit der Tosca von Birgit Nilsson, dass die dramatischen Attacken diesen Bariton vielleicht doch über Gebühr beanspruchen.
mai fallace speranza. La regina farebbe grazia tutta d'ora.
Dergleichen fordert seinen Tribut. Die lyrische Stimme hat sozusagen durch Ablagerungen Grautöne angereichert, wenn wir es so bildhaft sagen wollen. Was blieb, war Fischer-Dieskaus Ausdruckskunst. Die stand, wie gesagt, oft im Dienst auch neuer Musik. Die berühmtesten Komponisten seiner Zeit haben für Fischer-Dieskau eigens Partien kreiert und auch natürlich Liederzyklen geschrieben. Hans-Werner Henze zum Beispiel hat sich von Wyston Hughes Auden die Elegie für junge Liebende dichten lassen, ein Künstlerdrama über einen skrupellosen Dichter, und dessen psychologisches Porträt hat Fischer-Dieskau atemberaubend gezeichnet. Zum Beispiel am Schluss des zweiten Akts, wenn er in einem Wutanfall kein gutes Haar an seiner Entourage lässt, die ihm doch eigentlich hündisch ergeben ist.
Dieses Pack! Welcher schäbiger Mund! Das Herz sinkt. Da! Eine närrische Hex, die sich weigert, weiter Hirn zu sein. Eine aristokratische Gans, die wäre gern Amme für einen Herdenbonneglanz. Ein Doktor, der braucht ein dichtendes Meerschweinchen zu seinem Ruhe. Und will sein halbweißes Bald dadurch bereichern. Den kleinen geilen Hex, der sich fortan der wäre Rebell, wenn er einmal gegen den Vater aufwuchst. Und ein halbweißes Ding, was macht sich gleich mit dem ersten besten Kerl auf und davon? Warum gehen Sie nicht alle zum Teufel? Ich wollte Sie bevor.
Elegie für junge Liebende. Nicht nur Hans-Werner Henze hat für Fischer-Dieskau komponiert, einen legendären Triumph feierten Sänger und Komponist, nämlich Aribert Reimann, anlässlich der Uraufführung der Shakespeare-Oper Lear bei den Münchner Festspielen. Shakespeares König hat wohl auch im Sprechtheater selten einen dermaßen intensiven Darsteller gefunden. Und dieser Sänger hat es verstanden, zu den grell dissonierenden Klängen Aribert Reimanns das grausige Drama in allen Facetten zu erfüllen. Verdi hat ja gemeint, dieser Lear, das sei zu grausam, zu grausig in seiner Brutalität, um auf der Opernbühne bestehen zu können. Im 20. Jahrhundert, in den 70er und 80er Jahren, sah man die Dinge schon ein wenig anders. Vergleichbare Intensität hat Fischer-Dieskau aber auch für die dem Publikum zugänglicheren Reviere der musikalischen Moderne entwickelt. Er hat Bela Bartoks Blaubart gesungen, er hat den Wozzeck von Alban Berg und den Dr. Schön in Bergs Lulu interpretiert und er sang unter Lorin Marcel den Baritonpart in Alexander von Zemlinskis lyrischer Symphonie, die bei dieser Aufführungsserie in Berlin recht eigentlich wiederentdeckt worden ist. Und bei den Worten »Du bist mein Eigen«, da blickte Fischer-Dieskau seiner Ehefrau Julia Varadi, die den Sopranpart gestaltete, in die Augen.
mich ruht von der Glut meines sehnsüchtigen Herzens. Du, die meine Abendlieder härtet, deine Lippen sind bitter süß vom Geschmack des Weins aus meinen Leinen. Du bist mein eigen, du nimm meinen einsamen Träumen Mut. Blickes Tiefe. Ich hab dich gefangen und dich eingeschlossen geliebt. Das Netz meiner
der Liedgesang, ob mit Orchester oder Klavier, das war Dietrich Fischer-Dieskaus Domäne über Jahrzehnte. Wenn die Komponisten kleine Miniaturdramen gestaltet haben, dann hat sich das Konzertpodium bei diesem Sänger hier und da doch wieder in eine imaginäre Bühne verwandelt. Die wahren Abenteuer finden ja, wie wir wissen, im Kopf statt. Zum Beispiel bei Eduard Mörikes Feuerreiter.
Seht ihr einen Fensterlein? Dort, die rote Mütze wieder.
Nicht der Heuer muss es sein, denn er geht schon auf und nieder. Und auf einmal fällt der Blut bei der Brücke nach dem Feld. Horch, das Feuerglück ein Geld. Schaut, da springt der wütend schier durch das Tor der Feuerreiter. Auf dem Eppen der Rentier als auf einer Feuerleiter.
von der Mühle. Kreuzes Span, Frevel bricht die Not besprochen. Dir grinst vom Dachgestühle, dort der Feind im Höllenschein, gnade Gott, der Seele ein. In der Berg rast in der Mühle. Die Mühle barst in Trümmer. Doch dem dritten Reitersmann sah man von der Stunde nimmer. Volk und Wagen im Gewühle kehren heim von all dem Groß. Auch das Glöcklein klinge groß. Hinterm Berg brennt's.
Das war noch einmal, wie zu Beginn, Hugo Wolf zum Abschluss unserer Würdigung des großen Bassbaritons Dietrich Fischer-Dieskau zum 100. Geburtstag. Danke fürs Zuhören.
Der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch.